Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
Sabrina Harper hier, wie gewohnt, eure Host in diesem Podcast. Heute geht es um den Umgang mit Informationen in Krisen- und Kriegsgebieten und wie man echt von Fake unterscheidet. Außerdem frage ich gleich die libanesische Journalistin MJ Daud, warum gerade mitten im Krieg ein konstruktiver Journalismus für sie so wichtig ist. Während ich so mit MJ sprach, habe ich auch an ein anderes Interview gedacht, das ich vor einigen Wochen geführt habe, nämlich mit Sophie von der Tann. Sie ist Auslandskorrespondentin und berichtet aus Israel. Weil das so gut passt und ich das Gespräch als wirklich wertvoll empfunden habe, habe ich euch einen Ausschnitt aus dem Interview mitgebracht. Das Original verlinke ich in den Shownotes. Für die heutige Folge von Media for Peace hören wir mal in das Gespräch rein.
Media for Peace. Insights.
Liebe Sophie, ich freue mich sehr, dass du heute wirklich tatsächlich mir gegenüber sitzt.
Danke für die Einladung.
Deine Arbeit ist super, super wertvoll. Hast du sehr oft wahrscheinlich in letzter Zeit gehört. Ich möchte es aber trotzdem nochmal sagen, weil es ist ein sehr wichtiges Thema und es ist aber auch kein einfaches Thema. Hm. Auf deinen Schultern liegt das quasi immer, das rüberzubringen, und es sind eben meistens keine guten Nachrichten, die du da dabei hast. Und deswegen würde mich erst einmal interessieren, Kriegs- und Krisenjournalismus ist jetzt etwas, vor ein paar Jahren hätte man darüber wahrscheinlich noch nicht so stark berichtet, wie das jetzt eben in unserer Gesellschaft stattfindet. Hast du auch den Eindruck, dass diese Art von Journalismus relevanter geworden ist oder mehr in den Fokus gerückt ist?
Ich glaube, man hat so den Eindruck, dass das zugenommen hat, weil in jetzt den letzten Jahren durch den Ukraine-Krieg, durch den Krieg im Gazastreifen, 7. Oktober, jetzt auch Libanon, Kriege und Krisen sehr viel präsenter in unseren Nachrichten sind. Allerdings muss man auch dazu sagen, es gab auch davor und gibt nach wie vor auch an anderen Orten Kriege, Krisen, Konflikte, über die, kann man auch sagen, viel zu wenig berichtet wird, die in unseren Nachrichten einfach nicht so stattfinden. Und dass man halt eher ja in die eine Richtung schaut oder dort, wo es einen mehr unmittelbarer betrifft, wenn man jetzt in die Ukraine guckt, weil es halt in Europa ist, als woanders hin. Und das ist auch was man durchaus mal hinterfragen kann. Worüber wird eigentlich wie viel berichtet?
Da schneidest du schon was an, da hatte ich direkt einen Gedanken dazu. Ich musste direkt an den Iran denken, zum Beispiel, der ganz kurz im Fokus war, oder an Afghanistan, als Kabul eingenommen wurde. Da war das auch ganz stark, und das sind jetzt zum Beispiel Themen, über die hört man jetzt eigentlich nicht so in den Hauptnachrichten, sondern der Fokus ist jetzt wirklich so in Israel und in der Ukraine. Und man hört ja auch schon des Öfteren, die Ukraine hat so ein bisschen Angst, nicht mehr genug gesehen zu werden. Ja. Du als Berichterstatterin, was macht denn für dich eine gute journalistische Berichterstattung in dieser Fachrichtung Kriegs- und Krisenjournalismus aus? Also vielleicht jetzt nicht so die Aspekte seriös, Faktentreue. Ich glaube, das ist uns alles klar. Aber um was geht's dir auch, wenn du hingehst und über etwas berichtest?
Also ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt die ultimative Antwort drauf habe, weil ich glaube, es ist ein totaler Lernprozess und jeden Tag lernt man irgendwas Neues und fragt sich, hätte man das anders machen können oder jenes noch erwähnen müssen. Ich versuche, Geschichten von Menschen zu erzählen, die ich versuche zu verstehen, versuche nachzuvollziehen, warum denken, handeln Menschen so, wie sie es tun, was sind ihre Schicksale, und das so einem Publikum ja zu berichten, dass man es versteht. Das klingt so banal, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, in dieser wahnsinnigen Komplexität ist es gar nicht so leicht, Dinge mal so zu erklären oder darzustellen, dass man auch wirklich nachvollziehen kann, was da eigentlich los ist, weil man kann sich sehr schnell hinter Fachbegriffen verstecken und Dinge voraussetzen, und da kann man die Latte manchmal gar nicht tief genug setzen, weil es einfach so wahnsinnig kompliziert ist.
Ich habe im Kontext auf die Anschläge jetzt im Libanon gehört, so eine leise Medienkritik, dass es auch nicht förderlich ist, immer zu berichten, Israel hat irgendeinen Hisbollah-Chef getötet und das ist die Nachricht und das aber Kollateralschäden, ich mache hier Anführungsstriche, so hieß es in dieser Medienkritik, überhaupt nicht thematisiert werden. Würdest du da mitgehen oder sagst du, nee, man kann eben nur diesen Kontext zeigen und das ist sowieso eigentlich ein schwieriges Thema, möchte ich gleich mit vorweggeben, weil Verifikation und sowas steht da ja auch nochmal im Raum.
Also ich weiß nicht, worauf sich das jetzt konkret bezieht, ob das auf einen konkreten Beitrag oder so darum geht, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich muss man natürlich die ganze Geschichte sich anschauen und muss Dinge überprüfen. Und wenn eine Kriegspartei XY sagt, muss man mal als allermindestes kenntlich machen, dass das von Informationen sind von der Kriegspartei und ob man die überprüfen kann oder nicht. Und natürlich auch den Impact davon thematisieren. Das tun wir auch in unserer Berichterstattung, soweit wir das eben können. Aber wir stehen halt vor der enormen Herausforderung, dass wir auch oft Dinge nicht abschließend überprüfen können. Und das größte Problem in der Hinsicht ist, dass wir selbst nicht in den Gazastreifen reingelassen werden, von Israel aus, von Ägypten aus, seit einem Jahr da keinen Zugang haben, nicht unabhängig berichten können. Der einzige Weg rein ist embedded mit dem israelischen Militär. Das ist selten. Dann entscheiden die auch, was man sieht, wo man hinfährt. Man kann sich da nicht frei bewegen und irgendwie mit Menschen so sprechen, Zivilbevölkerung. Das geht nicht. Und das ist eine totale Einschränkung unserer Arbeit. Wir arbeiten deswegen natürlich auch viel mit lokalen Journalisten vor Ort zusammen, die einen unglaublich wichtigen und sehr, sehr, sehr gefährlichen Job dort machen. Aber natürlich wäre es wichtig, dass wir auch da selbst hin können. Auch die können sich ja nicht überall frei bewegen, allein schon wegen der Sicherheitssituation. Und das macht Berichterstattung sehr schwer.
Wie geht's dir, wenn du in so einer gefährlichen Situation unterwegs bist? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin dort, da geht ein Alarm an. Ich muss irgendwie in den Bunker rein, in den Keller. Irgendwie muss ich aber auch berichten. Ich habe da diese Schalte, wird die dann verschoben? Ich habe da überhaupt keine Ahnung, wie das läuft. Kannst du mir da mal so ein bisschen erzählen, wie ich mir das vorstellen muss?
Das kommt total drauf an, wo man ist. Das muss man immer wieder dazu sagen. Die Gefährdungslage kann sehr unterschiedlich sein, abhängig davon, wo auf diesem sehr kleinen Gebiet man sich bewegt. Also wenn man jetzt mal schaut, Norden Israel, je näher man an die Grenze zum Libanon kommt, wo mittlerweile fast Dauerbeschuss durch die Hezbollah ist, kann das sehr gefährlich sein, weil man kaum Zeit hat, bei Angriffen sich in Sicherheit zu bringen, in einem Bunker zum Beispiel. Dann, sozusagen, je weiter man davon weg ist, desto mehr Zeit hat man. Also in Tel Aviv habe ich relativ viel Zeit und da ist es auch nicht so oft. Und deswegen, das kann man sich vielleicht manchmal kaum vorstellen, geht das Leben da irgendwie relativ normal weiter. Straßen sind voll, Cafés, Restaurants, man kann am Wochenende tanzen gehen. So, was manchmal ein Kontrast ist, der auch für mich irgendwie krass ist, so zwischen den unterschiedlichen Lebensrealitäten. Und wenn man sich dann überlegt, 70 Kilometer weiter südlich im Gazastreifen, da gibt es keinen sicheren Ort für die Menschen. Da gibt es keine Bunker, so wie ich das habe, wo man Schutz suchen kann. Da gibt es kein Raketenabwehrsystem, so wie ich das habe, für die Zivilbevölkerung. Die kann sich da nicht so schützen, wie wir uns schützen können. Das sind extrem unterschiedliche Lebensrealitäten auf engstem Raum.
Wie schaffst du es, trotz dieser ganzen Emotionen und dieser ganzen Situation professionell zu bleiben und in einer Minute dein Ding on point in die Nachrichten zu bekommen?
Ich glaube, was mir total hilft, ist der Austausch mit Kollegen. Mal irgendwie sich nochmal zu vergewissern bei einem Kollegen und nachzufragen, so, komm mal, findest du, das macht Sinn? Kann man das so sagen? Habe ich was vergessen? Muss ich vielleicht noch irgendwie dies oder jenes erwähnen oder es irgendwie anders formulieren? Das ist für mich total wichtig, da Sparring-Partner zu haben und sich auszutauschen. Da auch mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen, also mit unseren israelischen Producern, also die Ortskräfte, die uns bei der Berichterstattung unterstützen und für uns recherchieren und die Sprachen sprechen und Kontakte haben und so weiter. Und mit denen zu sprechen, deren Perspektive nochmal zu hören, was die vielleicht gelesen haben und wie die das einschätzen. Dann mit denjenigen im Gazastreifen, mit denen wir zusammenarbeiten, im Westjordanland und sich dadurch irgendwie so ein Mosaik zu bilden. Und klar, dann ist die große Herausforderung, dass man das Ganze in eine Minute oder anderthalb Minute eindampfen muss. Und Ich versuche es, so gut ich es kann, zu machen. Aber oft denke ich mir danach, hätte man doch noch. Ich glaube, das wird nicht ausgehen in meinem Kopf.
Gibt es ein konkretes Beispiel oder eine konkrete Situation, wo du zurückblickst und denkst, da hätte ich irgendwie es doch ein bisschen anders machen können oder da würde ich es heutzutage mit dem Wissen, das ich heute habe, anders machen?
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich war im Mai 2023, also letztes Jahr, im Gazastreifen und wir waren da für einen Podcast. Es sollte um eine Boxerin gehen und wir hatten das Interview gemacht und dann mitten in der Nacht kriegen wir auf einmal die Nachricht, dass es das israelische Militär gezielte Tötungen vorgenommen hat von Anführern vom islamischen Dschihad und Grenzen dicht. Und dann kamen wir da nicht mehr raus aus dem Gazastreifen und waren dann erstmal eine Woche da und dann ist die Situation da auch etwas eskaliert. Es gab dann Raketenangriffe vom islamischen Dschihad aus Richtung Israel und wiederum Luftangriffe, israelische Luftangriffe. Und ich habe dann von dort aus geschaltet, so Live-Schalten gemacht. Und es war, wie gesagt, der islamische Dschihad, eine andere militante Gruppierung als die Hamas. Und da habe ich so in den Schalten gesagt, Experten, weil dann immer wieder die Nachfrage kam, kann das jetzt irgendwie hier noch weiter eskalieren? Und dann habe ich halt so die gängige Expertenmeinung zitiert, und gesagt, viele Beobachter und Experten gehen davon aus, dass die Hamas kein Interesse hat an einer großen Eskalation, sondern, weil sie weiß, was sie zu verlieren hat und den Gazastreifen regieren wird, so. Und das war halt die herrschende Meinung. Und die habe ich, also da bin ich froh, dass ich das nicht als meine Meinung ausgegeben habe, sondern eben da Experten zitiert habe. Aber das war ja genau die Fehleinschätzung, wo dann am 7. Oktober auf einmal sehr deutlich wurde, dass das überhaupt nicht der Fall war, sondern dass die Hamas da im Stillen einen brutalen Terrorangriff geplant hat. Und das finde ich manchmal krass, wenn ich darüber so nachdenke, dass ich da ein halbes Jahr vorher noch stand und die Einschätzung einfach so verdammt anders war.
Ich finde, was man an diesem Punkt nie vergessen darf, ist, hätte man es damals auch anders gesehen, dann wären wir aber auch woanders ganz anders, was wir auch eben nicht wissen können, weil Zukunft ist eben nicht linear.
Ja, und also es gab ja auch in Israel warnende Stimmen, auch ich habe mal einen Beitrag gemacht über die Speeren. Das ist eine Einheit beim Militär, das sind vor allen Dingen junge Frauen, die sitzen im Prinzip den ganzen Tag vorm Computer und schauen sich an, was so an Videomaterial von den Überwachungskameras, von den Drohnen und so weiter aus dem Gazastreifen kommt. Und die haben schon Monate vorher gewarnt, da ist was im Busch. Die planen was. Die üben da Überfallszenarien. Und die wurden einfach nicht ernst genommen. Und da sieht man mal, was das macht und bedeutet am Ende, wenn man eine Einschätzung hat und trotz Informationen, die der widersprechen, man das nicht wahrnehmen will vielleicht auch. Und wie gefährlich das sein kann.
Wenn man so darüber nachdenkt und man hätte gesagt, es gibt aber auch noch diese Option oder jene Option, wäre das dann eine klare Berichterstattung oder würde das nicht den Zuschauenden irgendwie total verwirren, dass er eben nicht mehr mitkommt? Da hat man ja auch, also ich denke da so ein bisschen, es ist sehr, sehr komplex, aber ich denke mir ja auch in jeglicher Berichterstattung entscheidest du dich ja für bestimmte Perspektiven, die du reinbringst und das bedeutet aber auch immer, dass du gewisse Perspektiven draußen lässt.
Ja, ich glaube, es sind immer Entscheidungen, aber man muss wahrscheinlich auch ein bisschen unterscheiden zwischen Spekulation.
Ja.
Und einfach so, ich spekuliere jetzt mal wild rum und kann eigentlich überhaupt nicht abschätzen, was passiert. Und Sichtweisen, die auch mit Beobachtungen, Fakten und Informationen eigentlich einhergehen. Da ist wahrscheinlich die Grenze dessen, was man mit reinnimmt und was, wo man sagt, das ist mir jetzt zu wild, das ist Spekulation, da steckt noch nicht so viel dahinter, dass man das jetzt wirklich so in den Fokus rücken sollte.
Ist es relevanter geworden, Krisen- und Kriegsreporter, Reporterin zu sein? Jetzt so zum Abschluss, denkst du, es wäre was Sinnvolles? Natürlich weißt du auch nicht, was die Zukunft bringt, aber in der Zeit, in der wir heutzutage leben, denkst du, es wäre wichtig, diesen Aspekt mehr in die Ausbildung aufzunehmen oder wenn man schon fortgeschritten ist, das eben mehr in Redaktionen reinzutragen? Weil es hat eben nicht jeder direkt einen Auslandskorrespondent, eine Auslandskorrespondentin vor Ort. Und es sind Themen, über die jedes Medium spricht.
Also ich glaube, dass es total sinnvoll wäre, dann noch gezielter für auszubilden. So Krisentrainings, das ist der erste Schritt. Das ist ein ganz kleiner Teil davon. Und da noch in journalistischer Ausbildung mehr Möglichkeiten zu haben, da gezielt was zu lernen, wie verhält man sich da, was ist die Herausforderung zwischen unterschiedlichen Kriegsparteien, Informationen auszuwerten. Und ich glaube, da kann man noch sehr viel mehr machen, gar keine Frage. Und wahrscheinlich, ja, wird das auch ein Thema sein, was uns leider weiter begleitet. Und da werden Journalisten gebraucht und Journalistinnen, um unabhängig zu berichten, trotz aller Herausforderungen. Und ich glaube auch, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir uns trauen sollten, auch an andere Orte in der Welt zu blicken, die vielleicht nicht so sehr im Fokus stehen, wo vielleicht viele sagen würden, na, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Und trotzdem ist es auch wichtig, da zu sehen, was mit Menschen passiert, welches Leid da herrscht, wie aber auch Menschen irgendwie weiterleben trotz allem. Das sind zum Beispiel Geschichten, die mich immer sehr berühren. Irgendwo noch die Humanität, die Menschlichkeit in all dem zu sehen. Ich wollte eine Geschichte machen, das vielleicht noch zum Schluss, die leider nicht zustande gekommen ist, über eine Hochzeit im Gazastreifen. Und da wollten wir eigentlich drehen und die hatten sich da drauf vorbereitet und in den Trümmern ihres Hauses irgendwie versucht, das zu dekorieren. Und dann war just an dem Tag wieder Evakuierungsaufruf, Luftangriffe und die Hochzeit kam nicht zustande. Leider hatten wir noch nicht gedreht, sonst hätte man auch das erzählen können. Wir sind da weiter nach wie vor dran, immer mal wieder in Kontakt, aber ja, das ist Leben im Krieg.
Sophie, ich sag vielen Dank, dass du mit uns diese ganzen Geschichten geteilt hast und so ein bisschen hast reinschauen lassen, wie das ist so bei dir und deiner Arbeit. Konstruktive Geschichten, die das Leben schreibt. So kamen Sophie und ich damals aus dem Gespräch raus. Du hast eben den Ausschnitt gehört und das ist auch etwas, was die libanesische Journalistin MJ umtreibt. Sie ist im Projekt The What If und aktuell in Deutschland. Bis vor etwa 4 Wochen war sie noch im Libanon und mit ihr habe ich über die journalistische Arbeit vor Ort gesprochen. Es geht um konstruktive Geschichten, aber auch darum, wie man in einem Krisen- und Kriegsgebiet trotz Chaos Informationen tatsächlich verifiziert.
Media for Peace. Ganz nah dran.
So MJ, great to have you on the show.
Thank you for having me.
You are an expert in constructive solution-oriented journalism. You are from the Lebanon and in Beirut is now, as we all know, affected by the war. Is it the right time for constructive journalism now in a crisis zone?
Oh, I would say that it's the perfect time for that. And it's much more needed now than ever. Constructive journalism is about giving a more complete picture, right? It's about understanding nuances, understanding the local context and not just sticking to news and bad news, but trying to get a more comprehensive view on what's happening. And I think that now more than ever, it's needed because you need a common narrative about what's happening, right? Like you need some narrative that emerged that is kind of complete and integrates different points of view. News struggle to do that because they literally have to do news, right? Like something happened and lots of news are happening all the time, but you need both. You need the news to know what's happening and you need constructive journalism right now, definitely.
And on the other hand, there's also misinformation versus facts. You work as a journalist. What do your colleagues tell you when it comes to all of this? Like facts, misinformation, you do the constructive part. So what are you talking about? How is the dialogue in the journalism community?
It's heated. You have a lot of misinformation circulating online because, yes, you have news, but you also have social media, you also have influencer, you also have citizen journalists, and all of us, and I say us, it means the journalists and also the social media, the influencer, etc., we make mistakes. All of us, sometimes we forget to take some stuff into consideration. And all of us, sometimes we misinform ourselves because we're so emotional that we share something without checking. We don't make sure that the facts that we got are right, etc. So the debate right now that we have is not even a debate. It's like the conversation is we definitely need to be extremely cautious about what facts we report on and how we report on them. And we need to be careful which information we share and what we don't share. We're all aware of that. And it's still sometimes so hard to know what's true and what's not true because things go really fast. And in the heat of the moment, you always have lots of misinformation. So it's really important actually to take a step back when something happened and just say, okay, let's check what's true, what's not true. And that's vital. Just take a step back. Yeah.
Could you give us more details why you have to be really aware of what you share and what you don't share?
Well, first, because you have lots of information that emerges when something big happened that is not necessarily true, because you have misinformation, because you have people spreading false news, because you have people also who really believe that they saw something, but it's actually something else. So you do have a lot of misinformation because it's a very emotionally charged moment. So we need to be able to actually to take a step back and check what you get, whether it's images, whether it's video, whether it's someone who says something, whether it's someone who sends you a WhatsApp message saying, hey, something happened there. Like, we need to be able to check this before it happens, right? Because otherwise, sometimes you do spread a lot of anxiety and a lot of fear and a lot of racism without even being aware that you're spreading it because you didn't take a step back to verify the information. Like, it's vital to know if a bomb hit one place or another. You cannot not say where it hit exactly, or if you say it wrong, you're spreading terror. Like, there has been some false information spread in Lebanon about Israel warning a residence of an area that they would bomb, and that was a fake news. Imagine the terror of the people who live there. It's awful. Like, it's already a very hot, very, very fearful situation. Imagine having false rumors like these.
Before we talk about verification, I want to point out another aspect. So in Lebanon, there's also a limited access to information. It already has been there before the war, and I think it's still there, that you have like a limited access to information, or just special groups get information and others don't. I'm thinking about traditional media versus alternative media, for example.
You mean like journalists having access to some kind of information, or people having access to that kind of information?
Journalists. There are different accesses from journalists to information.
True. I would argue that that's the case everywhere in the world. Like, depending on who you are as a journalist, you have certain contacts and you get access to certain type of information. And in some cases, you don't get access. So it's a lot about the journalists building their own network and building this relationship with their sources across the diversity of the Lebanese spectrum. So I wouldn't say, like, I've worked as a journalist for quite a long time in Lebanon. I wouldn't say that access to information is that hard. There are some topics, yes, it's hard to get information. But what's actually hard to have in Lebanon is actually evidence and facts and data. Like, I was a business journalist back in the time, and getting access to just like regular financial data about the country was a nightmare. But information about who's doing what, who's in charge of what, getting access very easily to minister or to people in charge, that was easy. Now, the question is, do they tell you the truth and do they tell you all the truth? That's another question, right? So, yeah, and right now, of course, it's a war situation. So you have to be careful what people tell you, because clearly there is an agenda everywhere. So you have to be careful about that.
Thanks for making this clear. I want to talk to you about verification. So how do you verify your information in Lebanon?
I think it's the same rules that apply to journalism anywhere apply to Lebanon or to crisis areas. Like, you check your facts, you check your sources, you verify, I mean, you make sure that you have at least two independent sources that tell you the same thing, or you ask for evidence.
Are two sources enough nowadays? I'm thinking about all the AI stuff, making it more easy to spread some information, for example, and if people share it again, so maybe you find two sources, but they come from one fake source, for example.
No, clearly. So when I say two sources, I actually mean two human sources, like not necessarily a media that says something or another media that says something, and then these two media, say two different media, say the same thing. Because if I check that, actually, I want to check where they got their source from. I want to check why they say that. So my job as a journalist would be to go back to the source and to make sure that what they said is true, right? So yes, definitely with AI was misinformation, but also with how fast news go, I think it's more important than ever to get back to the source, to the initial source. If you read somewhere that someone said something, I mean, check with that person. Of course, it takes time. It takes a lot of time. It takes resources, but I think it's vital.
Do you also check sources by talking to other journalists, or is there a dialogue with other journalists to verify information?
So as far as I know, in Lebanon, that is not what I experience. Doesn't mean that it doesn't exist. Didn't see it in Lebanon. I mean, I know that journalists do talk to each other and sometimes share some information and things, but I don't know any collaboration, like official or structured collaboration on that. And I can be just that I don't know, but it exists, right?
We talked a lot about fake news and misinformation. There's also the other side. You're doing constructive journalism. And how do you verify that a good story is true? Of course, talking to the sources. But what I mean is, if you're looking back at stories, sometimes you start making them nicer as they have been, for example. And if you do a constructive story, I don't know, reunion of a family, or I don't know, how do you make sure that this really happened?
So that's a question of trusting either the journalist who reported on it, either you haven't gone there and reported on it, or making sure that what you got as information, you actually verify it from another channel, right? Journalism is all about trust. You trust your sources. You trust that the evidence you have has not been tampered with. You trust that the source is telling you the truth. Like, it's really all about trust, but it's also about minimizing the opportunity to get false information or fake news or just doing mistakes, right? So constructive journalism in that case, journalism that basically gives you a more complete picture of just the bad news that happened, it's the same thing, right? Like, either I commission the story to someone and I trust them to do a good job. And I also can ask, if I haven't worked previously with that particular journalist, I can ask for the recordings always to hear what's happening, etc. So that's one way of doing it. Like, you have one journalist and then you have the recordings, and that can work. But then when I establish a very strong relationship with the journalist, at one point I start trusting their judgment, right? But it's all about how you build that trust between me as an editor and the journalist, and then also how the journalist builds that trust with the people he or she talks to.
That's what I was thinking of. I ask myself, do people in Lebanon trust journalists? Is there a trust, or is there a lack of trust?
That's a good question, and I think it's hard to measure. When I was a business journalist, when I started as a business journalist, there was a lot of trust in journalists in general, in media, or at least in print media, because I come from the print world. Today, I don't know, because I do hear a lot of my friends who say that journalists can't be trusted, media can be trusted. But these are the same people who actually check media to see where the latest bomb hit, right? So I think sometimes you, like, the same person can trust some media on certain things and not on others. And that's fair. Like, I think I do that, and a lot of us do that.
You mentioned that you always have to be careful about what you publish and what you don't, because of fake news, of course. But are there also informations that you say it's better not to publish them because it leads somewhere or it makes more chaos? How do you decide if you do a reporting, what you make official and what you keep for yourself, maybe for that moment? Not forever, but maybe for that moment.
That's a decision I hope I never have to take by myself. I think it should be a group decision, to be very honest. There are some information that I think, at least some media that I know of, decided not to release at a certain point because it would endanger the lives of people. That's essential. Like, you don't want to leak information or you don't want to report on something that endangers the life of people. We're talking about human lives here. We don't want to endanger that. So that's one thing. Then there is other thing, like, for example, when there is a law investigation, like where there is some justice happening, if you leak information that you got access to, well, the first question is, why did you get access to it at that time? Because there is a risk of manipulation here. So you need to make sure that you're not serving the purpose of someone. And that's a hard call to make. That's a very hard call to make. So I think it's easier if you have a very strong editorial board who can actually ask these questions and decide together what to do with that. Because yes, it's our duty as journalists to give information to the public. I also believe in this information should not harm the public. But that's my personal opinion. So it's a very tough decision. And I really think it shouldn't be made by only one person. I think it should be a collective one.
You're working as a journalist for a couple of years. So Lebanon had a lot of challenges and now it's a combat area. What has changed before the war and now?
In terms of journalism?
Yes.
What has changed? So many things.
I think it's really interesting because Lebanon always had some crisis, like the financial crisis, and now it's the war. So it's a different situation now, even though you overcome all those challenges as a journalist. So I want to know, what has changed for you? What's different now?
I think that because it's a war situation, we switch from journalism where you had space for features and investigation and also investigating what's happening with the central bank, what's happening with the port investigation, how are people surviving to the crisis, who are the people who are still investing in Lebanon. Like, you had space before to try to first understand Lebanon or Lebanese society and what was happening and what were the profound shifts, and also trying to find the solutions to all the problems that Lebanon was facing. Right now, we're in a time where we're basically, or at least most of the outlets, are doing war journalism. You have a need for survival. You have a huge crisis where you have 1,200,000 people who got displaced. You have more than 3,000 people who died. You have villages being bombed and completely erased from the map. Like, it's a war situation. And even if people don't live in a war zone per se, first, Lebanon is very small, so you're never very far. And second, all the mindset is about, hey, are we also going to be affected? Are we also going to be bombed? And how do we make sure that we still survive? Like, how do we make sure that the hospitals continue to function? What does happen if the airport is bombed? Are we still going to get the medicine? Are we still going to get the food? Are we still going to get the gas? Like, are we still going to be able to function? Now, don't get me wrong. There is always, first, pockets of hope in conflicts, and also people who find solutions to problems. The airport being bombed, you can take a boat to go to Cyprus. Like, people will find solutions. This is human instinct, I guess, of survival. But the journalism part of it kind of shifted from, okay, let's try to imagine the future, or at least let's try to forecast what's going to happen if we continue like this, at, okay, this is what's happening today, bombing here, they're bombing here. How do we stay safe?
You are part of the what if. If you come along and say, let's do something solution-oriented, constructive, how do people react? Do they still want to do it, or do they say, it's not the time, leave me alone?
So at the beginning, when things escalated greatly in September, most people I talked to, myself included, were, it's not the time. It's not the time. Like, we literally don't know how this war is unfolding. We literally don't know if tomorrow we're going to still be here. Like, it was really not the time. Now that it's unfortunate to say, but there is kind of a rhythm to this war. So people who are not directly in areas that are being bombed on a daily basis are recreating life, right? Like, are opening their businesses, their parents are sending their kids to school, restaurants open again, some bars, like in some areas, right? So life is happening again. And for people who are trying to live, I think most of them, at least the one I talk to, are now ready to talk again, to say, okay, how do we build something? How do we make sure that all the displaced people are taken care of? How do we make sure that everyone stays safe? How do we, some people say, how do we make sure that tensions don't escalate, like tension between communities, I mean. So depending also on the mental state of people, some people are open to it. Some people are still very much into survival modes. So yeah.
And why is it a good thing to do, from your opinion, to do that constructive part now? As you said, it's more important than ever.
One reason is because people have access to different kind of information depending on which media they follow or which social media they follow. And that's a problem, because when they talk, they don't have access to the same facts, like just the basic facts. And I think it's more important than ever to make sure that at least these facts are documented, so that in the future we can come back and say, okay, yes, you believe this, but the reality of what we know right now, this is evidence, is actually here somewhere in the middle, right? So I think that's very important to have kind of documentation of what really happened, so that we can start talking in the future. And then the other thing is, you have so much bad news, because news is bad, right? You have so much bad news that people feel even more helpless, right? Like, you can't do much when your house is being bombed, or when you think that your house is going to be being bombed. And one of the main tools for people to start feeling alive again is actually to fight this helplessness, to start doing things, whether it's helping, whether it's sending money, whether it's just having a structure again, whether it's opening a shop. Like, it's really, really important for people to have a bit of hope that things can be done to alleviate some of the suffering. Don't get me wrong, the suffering is insane. Nothing compared to Gaza, still insane. The amount of work that needs to be done is huge. But if everybody starts doing a bit, then it can be done, right? And it's really important, I think, that journalism shows that some people are still fighting, or at least are fighting to help, to build, to make life happening, because it gives hope and it also empowers people. It's really important that people feel that they can have a bit of control over their life in a region when everything is out of control.
And what about yourself? What does that kind of journalism makes with you inside, with your feelings, with your view on things? Does something change since you do the constructive part of journalism?
Oh, yeah. So I started solution journalism back in 2016, I guess. So that was more a solution-oriented approach, right? Like, when you have a problem, for example, waste, and you have very clear solutions, which can be recycling, I don't know, and other stuff. So that was the solution base. And already being part of this ecosystem, because there was an ecosystem in Lebanon at that time of what we call solutions enterprises, where it's basically entrepreneurs who find solutions to a lot of the problems that Lebanon was facing. Being part of that ecosystem and reporting on it made me feel empowered and made me feel, as a person, that I could take charge of my own destiny. I didn't have to wait for a state that wouldn't do anything, right? So we could do stuff. And that led me also to meet people I would have never met before, because, as you might know, Lebanon is very divided into communities, and people don't necessarily talk outside of their community. The beauty of entrepreneurship is that it's across all communities. So I met people I would have never met before, just because we were all doing entrepreneurship, and it was like you had the spirit and this kind of kinship, right? And these are the same people today who some of them live in the north, some of them live in the south, and some of them have their house being bombed and some of them are actually safe in the north. And the conversation between these people is continuing because they have a common ground. They know each other. And even if they don't agree on perspective, they bonded over something, right? So they can still talk. And I think that's the vital point of constructive journalism, actually, of saying, hey, we might disagree, but let's disagree with respect and let's try to understand why we have these different opinions. And they're valid. The opinions are valid. And to me personally, constructive journalism helps me actually with two things. First, it gives me hope, because otherwise just seeing bad news every day, I'm like, come on, I'm a journalist. And before the war, I actually didn't check the news because I was done with news. Obviously now I cannot not check the news, but it's news are just bad for your mental health. And so that's a problem. And second, it creates bridges between communities, between people who don't talk to each other. And it shows us, or I would say at least it showed me, that to be honest, we're kind of all the same here. Like, we're all dealing with the same kind of problems and emotions. We just have different ways to react to these problems, because also we don't have the same access to information. And I think that's vital. So, yeah. So I'm not sure I was very clear in my answer, but...
You've been totally clear. So MJ, thank you for sharing all that stuff with us from your work, but also your personal side on things.
You're most welcome. It was a pleasure.
Mindestens zwei Quellen von Menschen als Grundlage für eine Berichterstattung sind ein Faktor. Und was ich auch ziemlich wichtig fand, was sie gesagt hat, nicht nur zu überlegen, was eine Story ist, sondern auch zu überlegen, welchen Impact die Geschichten haben. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Media for Peace, der Podcast, gefallen. Wenn du mehr zum Mediensystem im Libanon erfahren möchtest, dann empfehle ich dir die Folge 6, die hieß Transparenz als journalistisches Gut. Mein Name ist Sabrina Harper. Lass gern eine Bewertung da und ich wünsche dir alles Gute.
Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.